Sophia.
Ja?
Wo warst du eigentlich letzte Woche?
Ich war ganz
einsam, habe auf dich gewartet, habe schon gutes Getränk eingegossen.
Willst du dich verarschen, oder?
Mikrofone angemacht.
Und ich war nicht da.
Du warst nicht da.
Es lag nur an mir, dass wir letzte Woche keinen Podcast hatten.
Ja.
Ja?
Tatsächlich, ja.
Tatsächlich.
Ja.
Wie war der Tag denn genau, dass es nur an mir lag?
Also, vor langer, langer Zeit. Ziemlich genau mehr als einer Woche her. Da war ich gefühlt auf einem anderen Planeten. War nicht zurechnungsfähig.
Ah,
ich wusste nicht, wo oben und unten ist.
Und da denkst du, deswegen lag es an mir, dass wir keinen Podcast hatten?
Ja, vielleicht auch nicht.
Vielleicht auch nicht. Ich finde, du hast es schon ganz gut eigentlich zusammengefasst. Wir waren gefühlt auf einem anderen Planeten und waren körperlich, glaube ich, so auf den Mond geschossen worden.
Nicht ganz auf der Höhe.
Nicht ganz auf der Höhe, dass wir echt einfach nicht klargekommen sind. Und also wirklich, wir haben so alles reduziert aufs Minimalste.
Ich würde Brainfuck dazu sagen.
Brain Fog, würde ich eher sagen.
Fog geht auch.
Vom Nebel, oder? Ich war vernebelt.
Total vernebelt. Es war eine Mischung aus Nachkater, voll besoffen, auf die Nase bekommen und Nasenbluten.
Eigentlich
Nase
alles.
Zu, kaum Luft.
Nur, dass halt weder ein Kampf noch Alkohol im Spiel war. Es hat sich einfach ganz, ganz schlimm gefühlt. Deswegen. Aber ich möchte mich trotzdem an dieser Stelle entschuldigen, dass letzte Woche kein Podcast online gekommen ist und dass der heutige Podcast einen Tag zu spät sein wird.
Ja, wir verzeihen dir alle. Kein Problem.
Du Assi. Okay, ich weiß nicht, ob Damien, vielleicht wird Damien ist einfach Assi, der will sich einfach nicht dafür entschuldigen. Der denkt einfach, es ist völlig selbstverständlich, dass ihr alle einschaltet. Ja, der sitzt da ganz oben, weit oben auf dem Thron oder was?
Das ist so, wenn wir uns streiten, dann brauche ich auch mal ein bisschen länger, mich zu entschuldigen.
Ja, genau. Ja, seht ihr mal, wie Damien ist. Ja, genau. Also ich entschuldige mich auf jeden Fall. Das tut mir wirklich, wirklich leid. Wir versuchen uns wieder zu bessern. Wir müssen auch ehrlicherweise sagen, wir haben nicht damit gerechnet, dass die Erfahrungen der letzten zwei Wochen uns so aus dem Hocker reißen und so krass den Zahn ziehen. Aber da gehen wir jetzt erstmal gleich mal Stück für Stück drauf ein, oder?
Ja. Ist auch noch die Frage, wo waren wir letzte Woche? Das haben wir ja gar nicht geklärt.
Nein, deswegen habe ich gesagt, wir gehen gleich Stück für Stück drauf ein. Hast du mir zugehört?
Aufmerksam Instagram.
Hast du mir zugehört? Wir sind halt ein bisschen auf Krawallmodus, Leute. Das wird vielleicht spannend, vielleicht auch anstrengend. Nein, also eigentlich haben wir uns eben gerade, eigentlich sind wir momentan auf so einem, wir haben uns so kuschelig lieb Level,
ja,
oder?
Wir sind auf der Höhe.
Wir sind auf der Höhe. Genau, soll ich erstmal schon mal mit dem Status-Update starten, oder? Ich glaube auch, wir müssen erstmal damit starten. Also, wir haben Kilometerstand 29.035. Wir haben wieder ordentlich Kilometer drauf gebuttert. Wir sind momentan in Sucre in Bolivien. Leute, es gibt einige Updates.
Ja, also, Sucre ist einfach Zucker.
Ist einfach Zucker, ist so. Wir haben gutes Wetter, 25 Grad hatten wir heute, sehr angenehm und abends kühlt es auch auf sehr schöne 10 Grad ab. Wir sind immer noch auf 2800 Meter Höhe. Unsere Laune ist bombastisch am, zumindest meine, ich will ja nicht für dich sprechen, meine Laune ist bombastisch am Anschlag.
Ja, meine auch.
Ah, das ist schön. Das freut mich, als ob wir uns heute noch nicht unterhalten hätten. Und genau, und ja, und das war es erstmal. Beziehungsstreit haben wir eigentlich rausgenommen, ne? Weil man muss ja ehrlich sagen, wenn wir uns kloppen, dann kloppen wir uns meistens sowieso hier.
Ja, das kann man auch nicht ganz so differenzieren, finde ich. Unsere Beziehungsstreits sind
durchgehend
und flach, weißt du?
Das ist so eine passiv-aggressive Stimmung nonstop. Genau. Findest du?
Ja,
das ist schon was Neues. So. Danke.
Ja, nee, ist schon eigentlich ganz angenehm.
Du teilst
ist okay
ganz
mit dir.
Aus heute, merkst du?
Ja, nein. Also ich mein's ja nicht so. Ich hab dich ja ganz dolle lieb. Aber ich bin verwundert, wie, also trotz dem engen Raum und allem und trotz den Bedingungen, unter denen wir leben, die sind echt teilweise grenzwertig letzter Zeit gewesen. Verstehen wir uns ganz gut.
Ich glaube, ganz ehrlich, die Energie hat einfach komplett gefehlt, gerade in den letzten zwei Wochen.
Aber da keine Kraft
zu
streiten. Also
genau, ich finde, ich musste alle meine Reserven irgendwie aufkratzen, um nur ansatzweise zu... Na, überleben klingt so hart, das würde ich jetzt so nicht sagen, aber so im übertragenen Sinne überleben, also so.
Schon, ich finde, ich war schon, also natürlich abgefahren, was wir alles erlebt haben, aber es war, klingt blöd, aber schon so ein bisschen Überlebenskampf.
Ja, schon innerlich irgendwie. Und ich glaube, da hat auch echt die Energie für alles gefehlt. Also manchmal kamen ja auch irgendwie Nachrichten, so Weltgeschehen oder auch andere Nachrichten rein und so. Und man ist aber so krass am Arsch, auch körperlich, dass man das so ein bisschen... so einem Buckel runter, also nicht von so Gleichgültigkeit runterrutscht, sondern man einfach merkt, man hat keine Energie, sich über Dinge aufzuregen oder auch teilweise zu freuen, also sowohl negativ als auch positiv, weil man wirklich merkt, okay, ich muss eben gerade alle meine Reserven sparen, auch was so Gefühle angeht und sowas.
Aber hau mal raus, wo waren wir denn letzte Woche?
Genau, also ihr hattet ja das kleine Update, dass wir noch in Chile waren, in der Atacama-Wüste, da haben wir unseren letzten Podcast aufgenommen, ich weiß noch ganz genau wann. Da haben wir drüber gesprochen, dass wir in der Atacama-Wüste noch festhängen, aufgrund unseres Paketes, weil das ja nicht angekommen ist und weil wir da einen riesen bürokratischen Stress hatten. Vielen lieben Dank nochmal. Da hat uns eine ganz liebe, liebe Zuschauerin über Instagram geholfen. Sie ist nämlich Chilenin und konnte uns dann da aus der Patsche helfen. Das war also unglaublich, was wir da für eine Community-Power auch hinten dran haben.
Ja, mega,
das
mega.
Das danken wir euch forever.
Ja, also nicht nur Mühe, Zeit und Aufwand, sondern auch mit privaten Daten dann geholfen, dass wir da drankommen.
Ja.
Wahnsinnig lieb. Und ich finde, das spricht auch wieder so ein bisschen allgemein. Ich würde es verallgemeinern für die Südamerikaner. Die sind so oft einfach so bedingungslos hilfreich und für einen da und unterstützend. Und das war wieder so ein Zeichen, dass das noch irgendwie ganz tief im Blut steckt, auch wenn man dann wieder in Deutschland ist.
Ja, das ist wirklich super, super schön gewesen. Was wir euch sagen können, wir haben das Paket bekommen.
Ja!
Wir haben es mittlerweile in den Händen und damit wollten wir jetzt auch erstmal diese Information sozusagen mit euch teilen und sagen, Leute, wir konnten dann endlich weiter. Wir hatten dann allerdings so ein kleines Hin und Her, denn ich muss ehrlich sagen, die Atacama-Wüste war sehr anstrengend für mich. Körperlich auslaugend. San Pedro de Atacama, wir waren ja dann am Ende des Tages noch ein bisschen länger dort, fand ich super schön, auch kulinarisch und von den Restaurants und es war wirklich schön, aber die Atacama-Wüste, es war so trocken von der Luft, ich war einfach fertig, ich konnte auch körperlich, ich habe immer gemerkt, ich hatte mal so 2-3 Stunden am Anfang des Tages Energie und dann ging es aber auch mal wieder so rapide in den Keller und ich dachte einfach nur, boah, ich kann nur schlafen, ich kann mich nicht konzentrieren, ich kann nicht...
Geht nicht so. Ich finde, man kann sich so vorstellen, wie in der Kindheit, als man im Sandkasten gespielt hat, in purer Hitze, 35 Grad, man musste ein Käppi aufziehen, damit man keinen Sonnenstich bekommt. Die wollte man natürlich nicht tragen, aber war Pflicht. Und die Mutti hat immer wieder auf den Kopf gesetzt, die Käppi, so war es bei mir.
Okay.
Und dann baut man seine Sandburgen mit den crazysten Burgen und also ganz verrückte Figuren im Sand. Und dann minimiert man sich so auf 2 Zentimeter und lebt dann in diesem Sandkasten als Miniatursfigur. So würde ich die Atacama-Wüste beschreiben.
Boah, ich wusste eben gerade echt nicht, worauf du hinaus willst. Ich habe gerade 20.000 Gedanken in meinem Kopf gehabt und dachte, worauf will er hinaus? Aber okay, also ich glaube, das, was du uns damit sagen willst, super staubig, windig, trocken. Also wir reden hier wirklich über 7% Luftfeuchtigkeit. Also ihr könnt euch das nicht, wenn ihr sowas noch nicht erlebt habt, könnt ihr euch das nicht vorstellen. Ich hätte auch früher wahrscheinlich gesagt, ja, das ist ja nicht so schlimm und sowas. Doch, das ist fucking schlimm. Also Hut ab an jeden, der in dieser Umgebung lebt.
Also nachmittags haben die Augen wehgetan und hat sich angefühlt wie ein ausgedrückter Schwamm. Trinken ging auch irgendwann
nicht mehr. Wie SpongeBob, wenn er aus dem Wasser geholt wird.
Ja, genau. Und kennst du die Szene, wo er draußen
kriegt
das zusammen. Ja, geile Szene. genau so. Aber gleichzeitig halt natürlich eine unglaubliche Landschaft, die schon sehr beeindruckend ist. Aber ich würde sagen, es reicht so 4-5 Tage. Also die Dauer, die wir natürlich auch aufgrund des Pakets da sein mussten, war dann doch schon zu lange. Dafür ist die Umgebung nicht abwechslungsreich genug.
Ich glaube auch, dass es schwierig ist natürlich, weil klar, manche sagen, hey, da leben doch Leute, warum ist es für euch so hart? Aber wir haben mit sehr, sehr vielen Reisenden gesprochen und für viele Reisende ist es wirklich einfach eine sehr, sehr harte Zeit, gerade wenn man so wie wir halt auch über Wochen in diesem Wüstenklima ist, weil wir sind alle nicht dran gewöhnt. Also wir sind ja unter ganz anderen Umständen groß geworden, unsere Körper ticken ganz anders und es braucht einfach seine Zeit, sich zu akklimatisieren. Und es ist halt doch nochmal was anderes, wenn du halt ein fixes Zuhause hast mit einer Dusche, mit einer Toilette, also oder wenn du halt auch im Hotel Urlaub machst und dann mal so deinen Rückzugsort hat.
Ja.
Aber selbst mit denen haben wir gesprochen und die haben gesagt, das ist so schön hier, aber um Gottes Willen, ich brauche Urlaub vom Urlaub, weil das ist echt schon körperlich eine Nummer. Und ganz ehrlich, selbst wenn man ja auch denkt, das hält man durch, dann kommen die Bikepacker um die Ecke und dann denkst du so, Alter, ihr seid ja nicht von dieser Welt, also absolute Aliens. Hut ab vor dieser Herausforderung, da mit dem Fahrrad irgendwo durchzuradeln.
Wie viele wir getroffen haben,
gell? Unfassbar viele.
Abgefahren. Und da dachte man sich wieder, heulen jetzt so rum, da
ja. Übelst, ich war so, egal, ich fühle mich so schlecht. Nein, ich darf mich nicht schlecht fühlen.
Ich fahre mit dem Fahrrad allein.
Aber ich fahre mit dem Camper. Nein, ist nicht so schlimm.
Aber glücklich sahen die auch nicht aus auf dem Fahrrad.
Nein,
die
das war
schon
hart.
Sehr gequält.
Es war sehr, sehr hart. Ich meine, auch eher unabhängig von dieser Luftfeuchtigkeit und dieser Trockenheit ist ja auch einfach diese, die Höhe. Der geringe Sauerstoff.
Sowas machst du nur, wenn du nicht weißt, was kommst. Wenn du denkst, oh, voll schön, Atacama klingt voll geil, ich fahre mit dem Fahrrad hin, aber du hast keine Ahnung, wie es wirklich fort ist. Wenn du jetzt mit dem Wissen, wie es ist, würde ich sagen, ey, komm Sophia, wir
können Bikepacken?
Ja, Bikepacken nie im Leben, unmöglich.
Ach so, ich sowieso nicht.
Aber davor hätte ich vielleicht gesagt, ja klar, kann man doch machen, warum nicht?
Ja, nee, ich habe ja auch, vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, letzten Sommer, ja tatsächlich, ich bin irgendwie schwierig teilweise mit Zeit, das so einzuordnen, weil wir irgendwie in den letzten Jahren so viel gemacht haben, aber letztes Jahr warst du im Sommer Bikepacken.
Ja.
Und deswegen, du warst ja Bikepacken und immer, wenn ich Bikepacker sehe, dann frage ich dich ja immer, und, kannst du dir vorstellen, hier zu fahren? Und in Patagonien ja auch schon. Und du sagst immer so, nein, das ist ein Level zu hart. Aber ich meine, du bist über den Gotthardpass gefahren und sowas, also ich finde das ja auch schon krass, also es ist schon... Von das, was ich von außen betrachten kann, ist das, was die Bikepacker hier machen, nochmal 20 Mal geistesgestörter.
Ja, ja,
aber es ist trotzdem
nicht übertreiben.
Es ist trotzdem schon hart. Also wir sprechen hier von hart zu übertrieben hart.
Ja.
Also
ja.
Alles ist hart.
Ja, ich bin auf jeden Fall eine coole Socke, dass ich das gemacht habe. Es macht mich verdammt stolz.
Alter, was ist heute auf einem hohen Ross? Boah, kann irgendjemand...
Es war so eine geile Erfahrung.
Ich glaube es dir auch. Ich finde auch, du darfst da stolz drauf sein.
Ich bin auch stolz drauf und ich muss an der Stelle auch ganz ehrlich sagen, Bikepacking in Europa ist schon verdammt geil, wenn ich das so sehe. Weil du hast jede 2-3 Tage bist du eigentlich in einer anderen Umgebung. Einmal die Berge, dann war man wieder, da war ich im Warmen, da ist man in Toskana.
Also das Kapitel ist nicht abgeschlossen bei dir.
Definitiv, aber nicht im... Ich könnte mir Bikepacking nicht auf einem anderen Kontinent vorstellen. Bikepacking ist für mich persönlich eine Sache, die ich gerne in Europa weiterhin machen würde. Einfach aufgrund, ja, zu einem auch Aspekt, wie schnell man eigentlich in Europa verschiedene Sachen sieht, wie schnell man vorankommt, wie gut die Infrastruktur ist, dass man eigentlich im allergrößten Notfall doch überall Wasser bekommt, was hier auch schwer wird. Und auch Thema Verletzungen, Reparaturen und Co. Also ich war bei meiner Bikepacking-Tour schon 2-3 Mal darauf angewiesen, dann von Hilfe von außen, also auch wegen meinen geplatzten Fahrradschläuchen. Ich hatte irgendwann keine mehr. Wenn ich mir vorstelle, dass ich die hier nicht kriegen würde und dann irgendwo flicken muss, weiß der Geier was. Und dann ist man doch
mitten kreativer werden.
Dann kriegst du kein Wasser und kein Essen. Und,
aber eigentlich, ganz ehrlich, sind es ja die Gedanken, mit denen wir auch sehr oft konfrontiert werden, die andere Camper, die in Europa sich bewegen, uns gegenüberbringen.
Ja, ist auch schon, wir müssen gut organisiert sein.
Genau, deswegen. Also eigentlich sind wir ja sozusagen mit dieser Herausforderung mit dem Camper hier rangegangen. Deswegen finde ich, könntest du dir eigentlich schon zutrauen, auch beim Bikepacken in diese Herausforderung ranzugehen.
Nein. Nee.
Das ist dann too much.
Nee, ich bin hier mit Defi und in Europa von mir aus mit dem Fahrrad.
Nee, ich meine nur, weil das sind eigentlich die Gedanken, die wir oft halt gelesen haben, entgegengebracht bekommen haben. Ja. So was ist mit Infrastruktur und sowas. Und das ist natürlich oft der Fall. Deswegen tauchen wir eigentlich auch gleich ein in das nächste große Kapitel. Also wir haben ja gesagt, Chile, Atacama-Wüste. Wir haben dann einen Versuch gestartet, nach Bolivien rüber zu reisen. Der ist allerdings voll in die Hose gegangen. Ich glaube, das war dieses Innerliche. Ich muss ehrlich sagen, wir waren da so lange da und wollten...
Unbedingt.
Wir wollten unbedingt los und wir wollten schon seit Tagen los, also oder beziehungsweise seit Wochen gefühlt. Ja. Gefühlt waren wir 2 Monate dort, aber das waren wir ja gar nicht. Aber wir wollten halt unbedingt weiter, weil ihr müsst euch vorstellen, ich glaube, das war für uns das erste Mal dieses Gefühl wieder, wir fahren in den Norden, in was Neues. Weil wir hatten ja diese ungeplanten langen, sehr langen Aufenthalt in Deutschland. Also wir haben ja niemals gesagt, dass wir nicht wieder nach Deutschland fliegen zwischendurch. Ja. Aber wir haben nicht damit gerechnet, dass wir ganze 2 Monate dort sein werden. Es war einfach sehr, sehr viel abzuklären.
Ja.
Dann musstest du ja auch wieder nach Deutschland aufgrund unserer Vermietungsgeschichte mit dem Haus. Und dementsprechend haben wir uns dann damals auch aufgrund der Jahreszeiten, weil wir eben wussten, dass wir diese Bolivien-Tour nicht im Südhalbkugel Winter machen wollen, haben wir uns dafür entschieden, nach Brasilien zu gehen und haben dann fast 3 Monate dort verbracht und haben dann sozusagen 4-5 Monate, es waren glaube ich 4 oder 5, ne, Monate überbrückt, damit wir jetzt zu dem Zeitpunkt, also jetzt im Frühjahr, im Südhalbkugel Frühjahr, im Norden von Chile sind und dann weiter Richtung Alaska fahren können.
Ja.
Versteht uns nicht falsch, die Zeit in Brasilien war unfassbar. Ich glaube, wenn ihr unsere Podcasts, unsere Content gesehen habt, ihr wisst, wie begeistert wir waren von dieser ungeplanten Routenänderung. Weil eigentlich wären wir direkt von Süden, ne, Richtung Chile, Argentinien wechselnd, dann nach Bolivien eingereist und hätten auch Paraguay und Co. gar nicht gemacht.
Ja.
Und ich glaube, wir waren halt zum ersten Mal an diesem Punkt, wo wir uns dachten, boah, jetzt können wir wirklich in den Norden nach Alaska fahren und könnten dieses Ziel Panamericaner weiterverfolgen. Aber dann standen wir wieder in Chile und konnten nicht fahren. Und das hat uns voll ungeduldig gemacht,
ja,
oder?
Ja, total. Also, wie du gesagt hast, war schon insgesamt natürlich mega, mega geil, dass wir die Möglichkeit mit Brasilien und Kroatien, das haben wir genossen.
Absolut.
Aber wenn ich so zurückdenke, dann war es auch so, dass es dann mega krasse Highlights gab, aber auch zwischendrin auch in Brasilien längere Wege, wo es dann einfach so ein Durchhalten war. Und ich finde, das war mir ab und zu ein bisschen zu viel dann. Lange Wege, anstrengende Wege, wo es dann nichts Besonderes mehr
ja,
gab.
Ja, durchs Land. Also ich glaube, die Reise zum Pantanal, das war schon so eine der heftigsten Sachen.
Dann so Paraguay, wo wir noch so ein bisschen länger gewartet haben, auch aufgrund des Pakets. Dann auch noch abhängig sein vom Wetter, von der Witterung. Und man dadurch in seiner Freiheit irgendwie so komplett gebremst war. In seiner Reisefreiheit. Und das ging bei mir richtig aufs Gemüt. Ich war richtig ungemütlich ein paar Tage.
Ja, echt? Hat keiner mitbekommen. Autsch. Ne?
Aber jetzt bin ich wieder Vollgas, Damian. Jetzt habe ich wieder richtig Bock. Und ich finde es gerade so abgefahren, was wir auch die letzten 2 Wochen, ja eigentlich schon, was wir da erlebt haben, also nach Chile, nachdem wir nicht hochfahren konnten. Hast du gar nicht gerade erzählt, warum wir in den ersten Versuch gescheitert ist.
Genau, vielleicht auch nochmal ein paar Worte dazu, weil ich finde auch gerade im Podcast kann man halt echt viel ausführlicher drüber sprechen. Also danke, dass ihr uns hier auch so zuhört. Also es war so, dass wir nicht hoch konnten, weil uns das Militär, also wir wollten eine Nacht zur Akklimatisierung auf 3500 Meter verbringen, weil wir wussten, dass die Touren in Bolivien, das ist auch der Grund, weswegen das mit den Jahreszeiten und so einfach passen muss oder für uns einfach passen sollte. Wir kennen auch Leute, die sind da im Winter durchgefahren. Mhm. War für uns einfach nicht der Fall, weil wir auch wussten mit unserem Defi-Setup, das passt nicht so ganz. Ja. Wir wollten uns dann dort auf jeden Fall akklimatisieren und das Militär hat uns nachts mitten in der Nacht aufgeweckt und hat gesagt, hier bitte nicht schlafen, es geht nicht drum ums Freistehen oder sowas, sondern es geht drum, dass es einfach zu gefährlich ist aufgrund der Grenzregion zu Bolivien.
Ja, das muss ich mir vorstellen, wir lagen beide schon im Bett, hatten Schlafanzug und Co. an, dann bin ich auf die brillante Idee gekommen, so ich schließe das Auto jetzt nochmal ab, wenn wir Defi abschließen, haben wir erstmal ein gelbes Leuchtfeuer draußen, weil alle Blinker angehen. Aufgrund dessen ist das Militär überhaupt auf uns aufmerksam geworden, vermute ich.
Ja, weil die genau in dem Moment vorbeigefahren sind. Vor allen Dingen dachte ich noch so in dem Moment, bitte schließ jetzt nicht das Auto ab und hat das Auto abgeschlossen.
Ich habe einen Instinkt dafür, dass ich genau in dem Moment abschließe. Und dann stehen da einfach 3 Leute vom Militär an unserer Hecktür von Defi maskiert mit einem riesen Maschinengewehr, einen Helm drauf. Eigentlich sah so aus, ob die könnten eigentlich so mitten in den Einsatz. So sah das aus. Also
ja,
auf alles vorbereitet.
Heftig. Vor allen Dingen das Maschinengewehr, die hatten es ja vor der Brust, aber das ging ja, bis zum Boden. So groß war das.
Heftig. Und ich bin, also Gott sei Dank haben die, also erst, ich habe ja den Türspalt erstmal ein bisschen aufgemacht. Die haben dann die Tür aufgerissen, damit die alles sehen. Und ich bin froh, dass die uns zum Glück keinerlei Gewalt oder sowas gezeigt haben. Also auch nicht irgendwie Gewehr auf uns oder sowas. Gott sei Dank. Weil das war schon eindrücklich genug in dem Moment, dass überhaupt diese 3 Männer da standen. Oder eine war eine Frau, glaube ich, oder? Egal.
Ich weiß es gar nicht. Ich habe nur 2 Männer gesehen. Die 3. Person, die habe ich nicht gesehen, weil ich da weiterhin saß.
Ja, war zumindest auch voll maskiert. Mhm. Ist ja wurscht. Zumindest 3 vom Militär und boah, und dann mit ernsten Worten einem auch gesagt haben, so hier, ey, das ist gefährlich, das ist Grenzgebiet. Eigentlich übersetzt haben die gesagt, verpisst euch von hier,
ja, genau.
Haut ab.
Deswegen,
geht
das
runter
war auch
wieder in die Stadt, hier habt ihr nichts zu suchen.
Genau, und dann hatten wir auch nochmal geschrieben bekommen, oh, wir haben Freunde gehabt, die wurden auch letztens weggeschickt, weil wir gucken ja immer in unsere App, ne?
Ja.
Und da stand halt gar kein einziger Hinweis. Wir haben jetzt mittlerweile einen Hinweis verfasst, einfach für die Leute, dass sie Bescheid wissen. Muss jeder selbst entscheiden, ob er am Ende versucht, dort zu übernachten oder nicht. Uns hatte auch noch eine Person geschrieben, ja, wurde uns auch gesagt, wir sind dann trotzdem oben geblieben. Ich muss ehrlich sagen, ich bin da raus, weil ich bin zu Gast in dem Land.
Ja.
Ich bin aus Deutschland, ich bin in dem Fall die Ausländerin und da ist das chilenische Militär und die Anweisung ist ganz eindeutig, bitte fahrt runter.
Ja.
Die müssen es nicht erzwingen und ich muss ehrlich sagen, wären wir da oben stehen geblieben, hätte ich persönlich das als sehr respektloses Verhalten als
voll
Gast gegenüber diesem Land empfunden, gegenüber dieser autoritären Instanz, weil die haben uns ja nichts Böses getan, sondern die haben nur einen Hinweis gegeben und haben uns sozusagen weggeschickt und das finde ich persönlich, ist einfach respektvoll,
das
zu gehorchen
drauf,
und sich da nicht zu verstecken oder sonst irgendwas.
Bedeutet so viel wie Sophia, wie Sophia und Damian wieder auf den Weg zurück nach San Pedro de Atacama.
Und wir dachten echt so, ich fasse es nicht. Jetzt, wo wir los können und los möchten, dann kommt das. Dann muss man aber allerdings sagen, wir glauben ja auch immer fest daran, dass man Zeichen deuten kann oder dass es irgendwie manchmal ein Zeichen gibt.
Ja.
Und tatsächlich war es so, dass das Wetter ja für die Lagunenroute, jetzt kommt es nämlich, das ist nämlich das, was wir als allererstes in Bolivien vorhatten, gar nicht so gut angekündigt war, aber hätte ins Positiv kippen können. Und wir dachten, okay, das wird schon. Aber tatsächlich ist es noch ins Negativere gekippt.
Ja.
Und am Ende des Tages haben wir sogar herausgefunden, dass diese Tage, wo wir eigentlich ursprünglich oben gewesen wären, ziemlich beschissen waren und wir uns so glücklich schätzen können, dass wir tatsächlich nochmal daraufhin 3 Nächte in San Pedro de Atacama geblieben sind.
Aber da haben wir uns gedacht,
sitzen wir es auch aus.
Ja, dann sitzen wir es aus, wir machen uns eine gute Zeit, wir haben uns dann Unterkunft genommen, einfach damit wir duschen konnten, uns ready machen konnten, nicht an unsere Vorräte mussten, das waren sehr aufwichtig, weil wir gut vorbereitet waren für die Tour schon.
40 Liter Diesel auf dem Dach und dann dachten wir auch so, boah, wenn wir, A, können wir es nicht vertanken, also müssen wir es runter tun. Das heißt, wir, und B, es gibt keinen Campingplatz auf.
Nee, gab nichts.
Also es gibt wirklich, alles ist nur so provisorisch, Höfe, es gab viel Wind, alles verstaubt, wir hätten nochmal eine Dusche, die meisten Campingplätze haben nur eine kalte Dusche. Ja. Das ist ja alles in Ordnung, ich muss sagen, ich bin auch nicht so Adventure-mäßig, wo ich mir denke, nee, also den Komfort mag ich auch gerne.
Genau, einfach, und es war schon abenteuerlich, überhaupt alles zu bekommen, Wasser zu bekommen und Co. Ja. Deswegen haben wir uns ein Hotelzimmer schon genommen, mit Anschluss an der Stadt, und wir haben zweimal richtig gut in San Pedro de Atacama gegessen, wir haben richtig geiles Brot gefunden.
Wir haben tolle Empfehlungen von euch bekommen.
Tolle Empfehlungen bekommen, richtig. Wir haben geiles Eis gegessen, wir haben richtig leckeren Kaffee getrunken, wir haben so, also wir haben uns einfach daraus eine schöne Zeit gemacht, und das hat nochmal so ein bisschen den Frust, finde ich, besänftigt, dass man doch nochmal zum dritten oder vierten Mal zurück in diese Stadt musste und dann nochmal doch ein bisschen auch Kraft tanken konnte, finde ich.
Ja, absolut. Also wir konnten ja dann wieder losziehen. Und tatsächlich ist es ganz spannend, denn da haben wir nochmal ein paar Einblicke bekommen. Denn wir haben ja öfters, gerade auf Instagram, als wir im Norden von Chile waren, also das ist ja gerade der Unterschied, über das Thema Sicherheit und Gefahren gesprochen. Und das kam tatsächlich, also viele haben gesagt, habe ich ganz viel Ähnliches erlebt. Viele Chilenen selbst haben uns tatsächlich geschrieben, die auch im Norden wohnen, haben gesagt, bei uns ist auch zu Hause alles zu vergittert und mit Kameras und.
Heftig, muss ich mir
viele
vorstellen.
Chilenen südlich von der Hauptstadt Santiago, haben uns geschrieben, in den Norden fahren sie gar nicht, weil sie sich dort nicht wohlfühlen, weil es zu gefährlich ist. Ja, aber ganz, ganz viele, die schon mal hier waren, haben gesagt, das ist ja ein Spaziergang und ist super einfach und so weiter und so fort. Ne? Also haben wir richtig Backlash bekommen.
Das schon, aber da muss man auf jeden Fall differenzieren. Ja. Weil ich finde auch in San Pedro de Atacama, wenn man im Hotel ist, die Hotelangestellten sind lieb zu einem. Und im Restaurant, die sind die alle lieb zu einem.
Ja.
Gar kein Problem. Ich hatte auch kein Gefühl von Unsicherheit.
Auf gar keinen Fall.
Aber alles, was drumherum passiert, wo man als Tourist nicht hinkommt, theoretisch als 2-3-Tage-Tourist, was sehr typisch ist.
Ja, jetzt als Hotel- und Tourentourist.
Genau, wo man seine Touren macht und sowas. Da ist die Welt eine ganz, ganz andere.
Und da kommt man eben als Camper schneller ran. Und die Camper, die ja gesagt haben, Chile sind so sicher, die haben uns zufällig im gleichen Satz oftmals geschrieben, Kalama und so haben wir alles ausgelassen. Das ist ja alles nicht gefährlich, alles ist ja alles super gefährlich.
Ja,
aber dann kannst du ja nicht aus der Erfahrung sprechen. Also wir waren ja wirklich vor Ort, hatten viel Kontakt, haben mit den Leuten gesprochen, die haben gesagt, es richtet sich oftmals auch an Touristen.
Ja.
Es richtet sich auch natürlich an offensichtliche Ausländer, erstmal, weil die abseits der Touren unterwegs sind, weil klar, Touren ist alles gesichert und die wollen sich natürlich auch nicht schaden.
Ja.
Das wäre ja schlecht für den Tourismus. Aber wir sind natürlich offensichtlich unabhängig und viele profitieren nicht unbedingt, gerade von Campern. Wir versuchen zwar immer, also das ist uns auch ganz, ganz wichtig, Geld immer bei den Locals direkt dazulassen oder nehmen auch nicht viel Vorräte von irgendwas mit, sondern versuchen immer direkt auch kleinere Sachen zu unterstützen. Aber das, so denken die ja nicht. Die denken ja, dass wir super low budget und günstig unterwegs sind.
Ja.
Und dass sie halt nicht von uns profitieren können. Das heißt, wie könnte man profitieren? Eben durch Diebstahl zum Beispiel.
Ja,
aber das Problem ist, in dieser Region geht es nicht nur um Diebstahl, sondern es geht sehr viel auch um Gewaltverbrechen.
Das wird ungemütlich. Das ist dann richtig ungemütlich. Das haben wir in einer gewissen Form, also die Ansätze haben wir gespürt mit ganz komischen Verhalten, auch dir gegenüber als Frau oder wie man auch bemustert wird, wenn man da irgendwo mit Defi, wo wir standen, oder einfach auch respektloser Umgang mit direkt am Auto, irgendwie da mit dem Korb einer, der fast die ganze Zeit mit seinem Wagen gegen unser Auto knallen wollte und so Sachen und einfach denkt, hey, einfach so richtig respektlos. Und,
das kennen wir vom Süden, vom Chile nicht.
Nein, überhaupt nicht. Deswegen, es ist schon mal eine andere Welt, aber wir haben auch das überstanden. Sophia und Damian haben auch diesen Part mal wieder überlebt.
Fast. Ich wollte nämlich dazu noch was an der Grenze erzählen. Da ist uns nämlich dann plötzlich auch was diesbezüglich ziemlich viel klargekommen. Klar geworden. Klar geworden, danke. Als wir dieses Grenzerlebnis haben, gebracht haben mit dem Bolivianer, ne?
San Pedro de Atacama raus, ungefähr, ist doch eine Stunde hat es gedauert, oder? Bis wir an der Grenze an Bolivien waren.
Genau.
Auf dem Weg zur Lagunenroute.
Direkt hoch auf 4,5.
Direkt hoch, hochgeknallt. Wir waren robust schon zu dem Zeitpunkt. Volle Energie, uns kann nichts mehr aufhalten.
Keine Akklimatisierungsnacht, wir sind direkt morgens diesmal gestartet.
Hoch, sind an der Grenze und Grenzübergang kann man sich so vorstellen, man ist erstmal auf der Seite natürlich in dem Land, wo man ist. Da muss man sich auschecken, dann müssen wir Defi auschecken, dann gehen wir in das Land, wo wir einreisen wollen, dann müssen wir uns einchecken und wir müssen Defi einchecken. Und dann kriegen wir eine Zeit, wie lange man dort bleiben darf und Go, das kann man meistens so ein bisschen mal aushandeln, ist ein bisschen Willkür dabei, immer ganz, ganz spannend. Und in, dann war es, als wir in Chile, nee, wie, wo war das dann? Als
genau, wir waren in Chile und ein Bolivianer wollte einreisen.
Ja, so, genau, nach Chile rein. Also wir raus, Bolivianer rein nach Chile und wir waren nebeneinander am Schalter.
Genau, und er war zuerst dran. Und ist dann an den zum Grenzbeamt gegangen und ich dachte, oh, weil der andere, ich habe schon mitbekommen, da war nämlich schon ein anderer Bolivianer davor, das war ein älterer Herr. Und dann dachte ich, oh, der ist schon ziemlich streng und dann kam ein Junger dazu. Und da dachte ich, oh, hoffentlich können wir jetzt zu dem oder sowas, weil man weiß natürlich auch nie, wie das so mit der Willkür ist oder ob die nochmal irgendwas haben möchten und so weiter und so fort. Und dann kam aber raus, dass dieser junge Grenzbeamte, dieser chilenische junge Grenzbeamte, voll gegen den Bolivianer geschossen hat. Ja. Also er hat Fragen gestellt, er hat gesagt, mit wem bist du hier, mit was für einem Wagen gehst du rein und so weiter und so fort. Der konnte diese Fragen, oder ich weiß nicht, ob er sie akustisch nicht richtig verstanden hat, ob er vielleicht doch sich eine Lügengeschichte ausgemalt hat. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich möchte allerdings auch gar nichts unterstellen.
Ja.
Das Ding war natürlich das, was wir gesehen haben, war der chilenische Grenzbeamte, der ihm wirklich angeschrien hat, ins Gesicht gesagt hat, was denkst du eigentlich, wer du bist? Findest du das lustig? Weil er anscheinend einfach aus Verlegenheit gegrinst hat. Also ja, nicht mal provokativ.
Vielleicht zumindest ist ein freundliches Grinsen noch einfach. Genau. Einfach so ein kleines Lächeln im Gesicht zu haben.
Seine Körpersprache war auch nicht aggressiv fordernd, gar nicht, sondern sehr zurücknehmend, so sehr eingeschüchtert sogar. Und wer, stell dir vor, ein Grenzbeamter sagt dann auch noch zu dir so, was soll das? Also grinst du mich immer an? Lachst du oder was?
Eklig ist.
Ganz eklig, das war so unangenehm.
War schon ein bisschen schockiert, gell?
Ich war schockiert.
Und
innerlich kurz vorm Heulen. Ich dachte so, mein Gott, wie menschenunwürdig gehst du eben gerade mit ihm um? Das geht, und er war so verunsichert.
Dazu muss man sagen, die Chilenen haben einfach ein Riesenproblem mit den Bolivianern, die einreisen wollen. Die sehen die als unerwünschte Migration an. So muss man es ja sagen.
Ja.
Das, die möchten die einfach nicht haben, weil die Chilenen ausbeuten, weil die Gewalt reinbringen, so reden die drüber. Das ist überhaupt nicht so. Also an der Stelle muss ich nochmal ganz klar sagen, das sind nichts, was wir, unsere Erlebnisse sind ganz andere. Wir haben die Bolivianer so herzlich jetzt erlebt. Aber das denken die Chilenen in dem Fall und schreiben denen einfach alles Negative, was in diesem Land passiert, schieben die denen in den Schuh. So ist das, was wir rausbekommen haben. Denn wir haben uns danach mit dem Grenzbeamten nochmal kurz unterhalten.
Naja, der wollte sich unbedingt eher mit uns unterhalten, weil er war ja plötzlich, ich meine, wir deutscher Pass.
Ja, ganz lieb.
Plötzlich ganz lieb.
Super lieb. Und er wollte uns aber trotzdem warnen.
Ja.
Er wollte uns warnen.
Vor den schrecklichen Bolivianern.
Ja, genau. Dass wir da Bescheid wissen und geschützt sind und wir sollen uns gut überlegen. Und
mit wem wir Kontakt haben. Dann hat er auch gesagt, das sind alles Verbrecher.
Ja.
Und ich habe dann, ich meine, man weiß ja auch, man kann so eine Person, man hat gemerkt, das ist sehr viel rechtes Gedankengut.
Ja.
Also sehr, sehr viel. Sehr protektionistisch, rechtes Gedankengut. Und wir müssen auch sagen, wir sind in Chile tatsächlich die einzigen Male, wo wir mit den Vergleichen zum Dritten Weltkrieg und so der deutschen Vergangenheit Zweiter Weltkrieg konfrontiert worden sind mit diesen Vergleichen oder mit Symbolen oder mit was oder ne, wo Leute direkt zu uns gegangen sind und gesagt haben, XYZ, ich will die Namen hier nicht nennen, weil, I don't know, ich
oder gewisse
nicht
Bewegungen gemacht haben,
gewisse Bewegungen
als
gemacht
sie unser
haben,
deutsches Zeichen, Kennzeichen Symbole, noch gesehen haben.
Das ist uns so ehrlicherweise eklig, nur in Chile passiert
und es ist
mir
so ein
schlecht geworden.
Ja, so ein Scheißgefühl und genau das Ähnliche
haben wir jetzt an der Grenze wieder erlebt.
Und das ist eigentlich ein Moment, ich verstehe jeden jetzt, denkt, da müsst ihr was sagen, ihr müsst was machen dagegen oder dagegen irgendwie vorgehen. Kann man machen, aber dann können wir euch eine Sache jetzt schon so direkt sagen. Wir werden nie wieder aus Chile rauskommen mit dem Auto nicht und keine Ahnung, was wir denn da
festgehalten
werden. Wir werden
nie wieder reinkommen, wir gehen
gar
nicht.
Ins Gefängnis wahrscheinlich kommen, weil die einfach so eine Macht haben. Und es würde so lange dauern, bis man überhaupt seine Rechte dann ausüben könnte oder mit der Botschaft in Kontakt ist, dass man das einfach nicht will. Und so einen Menschen wird man auch in dem Fall nicht überzeugen können.
Nein, weil die Person...
Wir hätten uns nur in Riesenprobleme bringen können. Und das ist der Moment, wo man auch einfach auf Reisen wissen muss, okay, es ist nicht richtig, was hier gerade passiert, aber man kann es selbst in dem Moment auch einfach nicht ändern. Ja. Und außer natürlich irgendwie dann Gewalt oder irgendwas im Spiel, da muss man also einfach.
Genau, wäre jetzt handgreiflich gegenüber dem Bolivianer geworden, richtig, dann hätte ich, glaube ich, geschrien oder hätte irgendetwas dann gemacht, dass die Aufmerksamkeit erstmal weg ist.
Ganz genau, aber so in dem Fall, wenn es einfach um Meinungen geht, ja, dann ist das auch das, was wir auf Reisen auch gelernt haben, Learning. Ab und zu muss man auch seine Klappe halten.
Ja, weil du dich in sehr große Probleme bringst. Ja. Also sehr, sehr große Probleme.
Und sonst, weil der Machtapparat in Südamerika auch riesig ist. Das Machtgefälle ist gigantisch.
Genau, das auch Machtgefälle.
Die Polizei kann viele, viele Sachen machen oder Grenzbeamten, die einfach durchgehen würden. Und da würde auch niemand was dagegen machen. Auch nicht eine höhere Justiz, weil das ist der Grenzbeamte.
Genau.
Und wenn dann, ups.
Ja.
Aber
das war so gar nicht gemeint.
Das war so, ja, genau.
Ja, also es war schon unfassbar.
Scheiße, das war scheiße.
Das war echt nicht schön. Also allerdings, muss ich ehrlich sagen, ist mir dann ganz viel klar geworden. Weil klar, im Norden wird halt mit dieser Migrationsgeschichte, also die sind ganz anders, das Mindset ist ganz anders von vielen Chilenen. Also ich sag nicht von allen, das möchte ich gar nicht sagen, weil das ist wie wenn jetzt andere sagen würden, in Deutschland alles ist jetzt rechtes Gedankengut, auch ich meine, wie sieht man es ja auch in den Wahlen und so weiter und so fort. Das sind alles, man darf nicht alle über einen Kamm scheren, auf gar keinen Fall. Aber das ist nur das Erlebnis, was wir da hatten und da ist uns dann plötzlich auch ganz, ganz viel klar geworden, weil ich habe den dann auch nochmal gefragt, einfach weil ich es wissen wollte in dem Moment dann, habe ich gesagt, ja, aber also wie, warum ist das so oder wie ist das oder auf wen bezieht ihr das? Und da hat er gesagt, er bezieht es auf alle. Also er bezieht es auf Bolivianer, Venezolaner und Kolumbianer, hat er gesagt. Ja. Die drei Länder hat er genannt. Und er hat gesagt,
nördlich, das sind auffällig nördlich von Chile.
Auffällig nördlich, genau. Hat gesagt, das sind alles Verbrecher. Hat nicht Peru genannt, Peru, das hat mich gewundert.
Mhm. Ja.
Anscheinend vielleicht pflegen die da irgendwie ein gutes. Also da,
ja, oder Familie in Peru, willkürlich. Genau,
so, weiß man nicht. Aber das fand ich halt nochmal einfach spannend, für mich zu wissen und das ist irgendwie auch Teil des Reisens, Kulturen erleben und
Aber dann war es soweit, wir haben die Grenze überschritten und ich finde, es war auch dann für mich persönlich und das habe ich dir auch total angemerkt, das war schon ein Riesenstein, der vom Herzen gefallen ist.
Total.
Ja, weil es einfach weiterging. Es ging weiter, dieses in Kapitel so ein bisschen nach hinten lassen, in den Norden und wir müssen auch dazu sagen, die Lagunenroute, das ist etwas, von dem wir so lange geträumt haben, uns auch sehr lange darauf vorbereitet haben.
Über zwei Jahre eigentlich.
Es war im Kopf so absurd, dass wir damals selbst hinkommen. Und da waren wir einfach so kurz davor, weil die Lagunenroute ist ganz, oder fängt eigentlich von der Grenze an, so kann man schon sagen. Es geht eigentlich direkt los und das war dann, boah, es war schon so ein Riesengefühl, so ein, wie sagt man, so ein Flash, so ein Rausch war das auch. Rausch, ist das richtig?
Ja, absolut. Ja, von der Höhe sowieso. Von der Höhe sowieso. Aber vielleicht kurz zur Erklärung. Also, wir haben mittlerweile herausgefunden, dass ganz viele von euch schon mal da waren und schon mal irgendwie so eine Eintages-, Zwei-, Drei-, Viertagestour gemacht haben. Krass, also voll cool. Aber wir wissen natürlich auch, dass ganz viele von euch sich noch nicht so ganz was vorstellen können. Also, ihr müsst euch das vorstellen, das ist der südliche, westliche Zipfel von Bolivien, wo man einreist. Man reist direkt über so eine Schotterstraße ein. Das ist ein ganz kleiner Teil davon, ist ein Nationalpark, der halt ein bisschen beobachteter ist, aber ich würde auch nur sagen ein bisschen, weil da gibt es dann noch gefühlt so, keine Ahnung, das ist nur ein Zehntel von dem ganzen tollen Teil.
Interessant eigentlich, wundert mich, dass nicht alles Nationalpark ist, aber
ja, verrückt, ne?
Ja.
Und genau, und das befindet sich alles auf einer Höhe von 4.500 plus, teilweise bis an die 5.000 Höhenmeter und wir wussten, dass es dort nachts bis zu minus 20 Grad, wir hatten jetzt großes Glück, dass es minus 10 war, dazu kommen wir gleich, aber wir haben tatsächlich davon geträumt, als wir jemals von der Panamericana gehört haben, ist das mit einer der Haupthighlights, von denen jeder spricht und vor allen Dingen mit dem Offroad-Wagen, weil man dort halt auch andere Strecken fahren kann, die unabhängig jetzt, also die, wo man wirklich 4x4 benötigt. Davon haben wir halt vor allen Dingen auch geträumt und wir haben sozusagen unser ganzes Setup, unser Camper-Setup, als wir ausgebaut und restauriert haben, haben wir wirklich, wir wussten, dass die anstrengendsten Verhältnisse auf der Lagunenroute sein werden. Also wir sozusagen unser, man muss sich ja vorstellen, es gibt den positivsten Punkt, wenn man sich etwas überlegt, und den negativsten Punkt, wie anstrengend es am anstrengendsten werden kann. Und wir wussten, dass die Lagunenroute in Bolivien ganz weit da unten sein wird.
Also wir wussten, dass das Härteste für Defi sein wird für uns, weil alles ist, also ist eine riesen Offroad-Spielwiese, so kann man es auch sagen. Ja. Keine befestigten Straßen, sehr sandiger Boden, teilweise fester, teilweise lockerer Sand. Und sie heißt Lagunenroute, weil es also steckt im Namen drin. Es gibt riesige Lagunen in verschiedensten Farben, auch mit ganz, ganz vielen Tieren. Und also auch von der Natur her ein Spektakel mit Wüsten, die auch oben integriert sind. und einfach etwas ganz, ganz Besonderes. Aber auch zurück nochmal zum Setup von Defi, was es bedeutet. Wir haben zum Beispiel bei unserer Batterie, unserer Zusatzbatterie, haben wir darauf geachtet, dass es eine Batterie ist, die unter minus 5 Grad sich dann selbst aufheizt, damit überhaupt noch funktioniert. Denn wir brauchen Strom für unseren Kühlschrank und Kohlen für unsere Standheizung. Auch bei der Standheizung hatten wir darauf geachtet, dass es eine höhentaugliche Standheizung ist. Aber wir wussten auch, dass, also in der Höhe, wir waren ja auf wie viel? Fast 5000 waren wir hoch. Wir wussten, dass die da an ihre Grenzen kommt, aber dazu auch mehr später. Und auch zum Beispiel, dass wir mehr Bodenfreiheit haben bei Defi, dass er ein bisschen höher gelegt ist, dass wir Zusatztanks haben, dass wir noch einen Ersatztank hatten, wir noch verbaut, dass wir es für die Kilometer reichen. Man kann da oben ja auch nicht tanken, einkaufen, man kann da nichts. Also, da ist wirklich gar nichts da oben auf der Höhe. Und
ich finde... Oh, sorry, wolltest du was sagen?
Nö.
Ach so, genau. Also ich finde, dass man eigentlich, wir wussten eigentlich, wenn unser Setup diese für die Lagunenroute vorbereitet ist, dann ist jeglicher anderer Weg auf dieser Panamericana-Tour gesichert.
Ja.
Oder? Also so kann man es eigentlich sagen.
Das war der Maßstab.
Das war der Maßstab. Genau,
das war das Maximum. Das wollten wir so durch. Alles andere wäre jetzt irgendwie eine Mondmission oder mit Defi auf dem Mars wäre so der Next Step. Aber das war Lagunenroute, war so, wie wir gesagt haben, ja.
Ihr müsst euch auch vorstellen, vielleicht damit ihr mal euch die Höhe vorstellen könnt. Also ab 2800 Meter, da merkt man schon erste Höhenkrankheits... kann man, es kommt auf den Körper an, ne? Kann man schon erste Höhenkrankheitssymptome merken. Man sollte ab 3500 Meter eine Akklimatisierungszeit einplanen. Gerade wenn man halt vorhat, sich körperlich auch zu betätigen auf der Höhe.
Ja.
Wenn man halt auch nicht dran gewöhnt ist. Nach der Akklimatisierungszeit geht es für die meisten Körper, aber auch nicht für alle. Und dann ab 6000 wird es dann irgendwann mal richtig, richtig kritisch. Also da sprechen wir dann irgendwann mal schon über, ne, also eigentlich auch nicht lange drauf aufhalten, weil das langfristige Folgen für den Körper hat.
Ja.
Und man muss ja sagen, kein Berg ist höher als, also der Mont Blanc, wie hoch ist
der in Europa, kein Berg in Europa.
In Europa ist höher als das, wo wir, als die Lagunenroute, wo wir sozusagen geschlafen haben und uns im Tag aufgehalten haben. Und kleiner Side-Fact an der Stelle, falls es mal einen Druckabfall geben sollte bei euch im Flugzeug.
Da kommt die alte Pilotin wieder
raus. Nie bei gewesen. Dann sinkt das Flugzeug, also ihr kriegt ja dann eure Masken, die halten 10 bis 15 Minuten, sagt man ja, im Passagierraum, die für die Piloten und Besatzung sind auf Länge ausgelegt, denn falls es zum Druckabfall kommt auf einer normalen Flughöhe von 10.000 Fuß, dann werdet ihr danach einen rapiden Sinkflug erleben, also bitte denkt nicht, das ist auch so ein gutes Wissen, finde ich eigentlich, das sollte eigentlich jeder wissen, das sollte, finde ich, eigentlich die Besatzung sagen, aber wahrscheinlich wollen die keine Panik machen, werdet ihr das Gefühl haben, dass das Flugzeug abstürzt, weil es wird ein ganz schneller Sinkflug eingeleitet, auf 3000 Meter.
Also unter uns.
Unter
Defi in dem Fall.
Unter Defi, genau. Also das ist
man
so
hat,
krass.
Wir haben auch kein Flugzeug da oben gesehen, muss man dazu sagen.
Nein, du siehst halt auch keine Flugzeuge, weil wenn du das halt auch einfach weißt, dann weißt du auch warum. Also klar, es gibt unter anderem Flughäfen auf sehr hoher Höhe, aber die werden halt dann auch angeflogen, weil du halt weißt, du hast den Flughafen da.
Ja.
Aber meistens ist ja auf so einer Höhe, da sind ja auch keine Flughäfen. Das heißt, du hast weder einen Notlandeplatz, noch kannst du Passagiere die Besatzung auf eine sichere Höhe bringen, so schnell, wo halt jeder oder wo die Piloten auch normal denken können.
Ja, genau.
Weil du also hast ja dann rapiden Druckabfall.
Es ist zu gefährlich, da drüber zu fliegen. Deswegen wird sowas, also auf so eine Höhe oder so ein Hochplateau, grundsätzlich umflogen. Was natürlich einen wunderschönen Himmel macht, das muss man ja auch sagen.
Ja.
Und ja, mit den ganzen Vorbereitungen sind wir beide da hoch. Und es war, zusammenfassend, oder was heißt zusammenfassend, aber es war ein Erlebnis.
10.000 Fuß. 10.000 Fuß ist falsch übrigens, das ist keine Flughöhe.
Ah.
10.000 Kilometer. Nicht 10.000, 10.000, egal.
Aber ich sagen wollte, dass diese Lagunenroute es war ein Spektakel, etwas wunderschönes. Und es fällt mir auch gerade so schwer, irgendwie Worte dazu zu finden. Schaut am besten mal auf unseren Instagram-Kanal vorbei.
Auch.
Und alles, was rosa und wo keine Bäume drauf sind, ist die Lagunenroute. Und also ein Naturspiel, eine Symphonie, sagt man das so?
Ja.
Ein Zusammenspiel von Tieren, Umgebung. Die sind auch so perfekt auf alles vorbereitet. Zum Beispiel die Flamingos, die wir gesehen haben, die leben dort oben, haben da ihre Nahrung. Nachts, wo es arschkalt wird, gehen die dann an die heiße Quelle mit ihren Füßchen, um sich aufzuwärmen. Also alles so eingespielt. Die Farben wunderschön. Das Einsame oben für ein paar Tage auch wirklich so geil. Auf langer Zeit ist, glaube ich, schon hart, aber so auf der kurzen Zeit. Und einfach auch die Wege, auch das Abenteuer, diese Wege zu schaffen, auch mit Defi. Ich fand, das ist es war jegliche Mühe wert. Und an der Stelle nochmal, schaut wirklich bei Instagram und auf YouTube unser YouTube-Video.
Das Lagoon-Video kommt noch.
Schaut euch das an. Es ist für mich, wenn ich dran denke, ich kriege Gänsehaut, das ist atemberaubend schön gewesen.
Wortwörtlich.
Und, ja, wortwörtlich. Ich werde es in meinem Leben niemals vergessen. Der klare Sternenhimmel, all die Tierchen, also auch dann an der Lagune. Es gibt eine rosa Lagune, als wir dort übernachtet haben. Und dann kommen morgens noch die Vincunias, das sind so kleine haarlose Lamas, so kann man sich das vorstellen. Oder auch die Lamas vorbei oder Alpakas, konnte ich aber gar nicht unterscheiden, weil ich schon nur doppelt gesehen habe und weiß, was der Geil war. Also wow, 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 wow. Einfach so schön.
Ich finde, da sagst du eigentlich schon etwas, und zwar dieser Einklang. Also ich finde, das, was mich sehr beeindruckt hat, war dieser Einklang von all den Tieren, die da direkt nebeneinander waren. Also die Flamingos, die da durchs Wasser tapsen, und dann die kleinen Vicunias, die dann direkt am Rand von den Lagunen dann irgendwas futtern. Dann, also ja, ne, diese ganz, also so im Einklang, die waren alle so nebeneinander, und dann das Wasser, was, und der Wind, der dann noch so kam, und ich dachte irgendwie, ich gucke auf so ein, weiß nicht, für mich kam teilweise wie so eine KI heutzutage halt. Ich dachte so, das sieht so fake aus, auch die Farben, dass es sowas in echt gibt. Und ich muss ja ehrlich sagen, unsere Kameras allgemein, haben die Farben gefühlt so geschluckt. Also ich musste bei der Nachbearbeitung die Farben, weil ich habe das Gefühl gehabt, die Kameras waren überfordert mit der Sättigung.
Mit der Höhe vielleicht
waren die überfordert. Mit der Höhe auch, ich weiß es nicht. Aber findest du nicht auch, die Originalbilder, also von der Kamera direkt, kommen überhaupt nicht an das Original ran. Und dann habe ich mein Bestes gegeben, dass alles, was ihr auch auf Instagram seht, wirklich exakt so ist, wie wir es aussehen.
Finde ich auch.
Ich habe die Farben nicht irgendwie manipuliert.
Es sieht wirklich so aus. Und auch wenn man auf dieser Höhe ist, also Sophie hat es davor schon gesagt, wir hatten minus 10 Grad nachts, unser Zelt war eingefroren, alles, was Alu und Eisen an unserem Auto ist, da war, Eis dran, ist unglaublich, aber all das vergisst man im Moment, finde ich. In dem Moment hat man funktioniert und man hat es genossen und auch Nasenbluten gehabt und kaum Luft bekommen. Ich war also schon nach
Schlafen, wir haben nicht geschlafen.
Blöd, aber selbst nach dem Toilettengang war man ermüdet, so gefühlt, weil es einfach, wir haben nicht geschlafen, genau. Aber es ist es sowas von wert.
Absolut.
Und einfach so, was natürlich unser Jackpot war, ist, dass wir unabhängig von den Touren natürlich an den schönsten Stellen nochmal länger bleiben konnten, alleine sein konnten und auch dahin fahren konnten, wo die Touren eben nicht hinkommen, weil es doch zu zeitintensiv wäre oder auch zu anstrengend. Oder man muss auch sagen, die Touren hatten auch SUVs, aber nur so kleine SUVs und nicht so geländetauglich wie Defi.
Strikten Zeitplan auch einfach. Zeitplan, ne? Also auch, Fotosport hier, dies, das, auch wunderschön. Und um Gottes Willen, macht das.
Ja, es ist bevor genial, ihr, was genau, die machen.
Weil ganz ehrlich, auch mit einem eigenen Wagen da hoch, ich muss ehrlich sagen, wir haben jetzt da davor die Altiplano-Tour in Argentinien gehabt. Wir haben dann jetzt auch Erfahrungen in Chile sammeln können. Ja. Also, weil wir haben schon echt viel Schlimmes von der Lagunenroute gehört. Wir haben gehört, um Gottes Willen, das war meine schlimmste Herausforderung.
Ja.
Das Wellblech ist das Schlimmste, was ich auf meiner ganzen Tour hatte. Und wir müssen ehrlich sagen, wir haben so viel Schlimmes gehört, dass wir uns das so schlimm, also so anstrengend auch für Defi ausgemalt haben, dass wir am Ende schon fast schon positiv überrascht waren über den Zustand, auch der Offroad-Strecken und sowas. Wir sind einfach, oder wir glauben, das liegt vor allen Dingen daran, dass wir jetzt echt sehr viel Zeit zum Vorbereiten hatten.
Wir haben mit Defi schon fast jede Scheißsituation gemeistert, was uns da oben geholfen hat, wie wir auch mit Defi umgehen müssen, mit uns, und wo wir einfach auch wissen, wo unsere Grenzen sind und was doch geht. Genau. Weil es gab da mal paar Passagen.
Ich wäre gestorben noch vor einem halben Jahr.
Ja, ja, wenn man es nicht schon ähnlich erlebt hätte oder wir wissen, dass
also
es geht.
Ganz eklig mit Neigungen und richtige Schluchten und wo du auch weißt, na gut, das ist jetzt vielleicht nicht ultra tief, aber es reicht halt schon, um dich umzubringen.
Voll.
Also so, und um Defi Schaden, also vielleicht überlebst du es, aber Defi-Schaden ist total Schaden.
Ja, und da oben auf uns lebensgefährlich natürlich.
Genau, also da oben, da kommt ja auch keine Hilfe.
Aber an der Stelle muss man ja auch sagen, Defi, danke, danke Defi, was der da oben geleistet hat, auch ist mit unfassbar. Wenig Leistung aufgrund des wenigen Sauerstoffs auf der Höhe und einfach kein einziges Problem gemacht. Jetzt sind wir wieder raus aus der Lagunenroute und Defi ist trotz all diesen Strapazen und all dieser Härte in einem sehr, sehr guten Zustand.
Tatsächlich, also ich finde, das liegt aber auch daran, dass wir halt wirklich in den letzten Wochen und Monaten, beziehungsweise seit Beginn der Reise, wir haben ja echt immer wieder dieses Thema, ne, wo ganz viele sagen, oh, hättet ihr nicht lieber ein anderes Auto genommen und warum habt ihr denn so viel? Also ich finde, mittlerweile kann ich das gut abhaben und man muss ja auch sagen, viele kennen ja nicht die komplette Story, aber wenn man sich mal die komplette Story vor Augen führt, dass wir dieses Auto hier komplett auseinander und genommen haben, restauriert haben, ohne fachspezifische Ausbildung, ohne Vorerfahrung, das allererste Auto, das geht hier nicht nur um Camperausbau, sondern wirklich um eine Restauration. Ganz ehrlich, wir können uns eigentlich voll glücklich schätzen. Am Anfang haben wir auch so oft gedacht, hey, warum klappt jetzt das nicht oder warum funktioniert das eigentlich doch scheiß Auto? Mhm. Haben wir auch gedacht. Aber dann haben wir irgendwann mal realisiert, wo wir dachten, mein Gott, das sind alles kleine Wehwehchen, die wir alle über, also Defi hat, ist trotzdem immer gefahren, er hat uns nie liegen gelassen und wir konnten das alles irgendwie ausmerzen und jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir mittlerweile sagen, wir haben halt Learning by Doing gehabt und krass, dass es überhaupt funktioniert hat, weil es hätte echt verdammt schief gehen können. Voll. Also wir hatten auch keine Ahnung von Defender und haben Defender gekauft, haben uns natürlich voll informiert, aber selbst wenn wir jetzt heute einen neuen Defender kaufen würden, wir würden auf ganz andere Dinge nochmal achten,
total,
oder?
Wie würdest du denn sagen, wir sind schon gute Defender-Profis geworden?
Du vor allen Dingen.
Aufgrund der Erfahrung und deswegen danke, danke Defi, dass du uns dieses Abenteuer möglich gemacht hast und auch noch weiterbringen möchtest, denn es bedeutet ja, Defi hat auch noch Bock. Und
das
wir, würde ich sagen,
tatsächlich.
Ich habe noch mehr Bock.
Wieder richtig Bock.
Ich hatte schon anstrengende Tage, auch du auch.
Oh, ich muss ehrlich sagen, ich war vor, also das jetzt mit der Lagunenroute so kurz davor, das haben wir, ich weiß gar nicht, ob wir so intensiv letzten Podcast drüber gesprochen hatten, aber haben wir angedeutet, glaube ich, aber ich war echt so an dem Stück, wo ich dachte, boah, ich will es jetzt schnell durchziehen oder will irgendwie nach Mittelamerika, vielleicht wird es dann besser, aber...
Ich habe sogar kurz gedacht, hey, komm, es reicht.
Ich lasse nach Hause verschiffen.
Ja.
So schlimm?
Ja, du kurzzeitig schon dachte ich mir, ey, jetzt ist ein Punkt irgendwie, es ist zu anstrengend und das Positive hat kurzzeitig nicht mehr überwogen.
Ja, ich glaube, das Problem, oder was ist das Problem? Die Kombination mit FOMO aus der Heimat. Mhm, weil jetzt ist in der Heimat auch ein paar Dinge passiert. Also sowohl schöne als auch nicht so schöne Sachen, also so allgemein. Und dann hat man so ein bisschen ein FOMO bekommen.
Ja, und das ist ein Motorrad, was im Hintergrund
hört. Ja, sorry.
Klassiker für Südamerika, ja genau. Man hat FOMO bekommen. Ja. Einfach, man kann es auch ganz klar sagen, natürlich Freunde oder Familie haben auch Nachwuchs bekommen, große Feiern und all das und man ist dann nirgendwo so dabei und hängt gerade auch noch fest und es macht gerade nicht so richtig Spaß und ist anstrengend und die Kombination ist, hui, auf Reisen kann schon,
auslaugend sein.
Aber all das haben wir auch hinter uns gelassen.
Ja, jetzt ist wieder geil. Ja, jetzt ist wieder geil.
Jetzt ist so geil.
Wir sind ja dann eigentlich, das Ding ist, wird noch geiler, Leute. Also wir sind aus der Lagunenroute rausgefahren und dann sind wir nach Uyuni gefahren.
Ja.
Uyuni ist die größte Salzpfanne der Welt, muss man sagen. Salzpfanne, Salzwüste, kann man ausdrücken, wie man möchte.
Ja. Überall Salz.
Überall Salz. Also die komplett weiße Fläche. Vielleicht habt ihr das online schon mal gesehen. Einfach, oder vielleicht wart ihr sogar schon mal da.
Ja.
Alles weiß, Salz. Und wir waren dann dort. Und ich muss sagen, wir haben es ja jetzt schon hinter uns. Ich find's nice. Ich find's cool.
Ja.
Es hat was Spannendes.
Ja. Es ist besonders
es
einzigartig.
Es ist besonders. Es ist einzigartig.
Aber nach einem Tag kann man auch wieder weg.
Aber nach einem Tag hat mir auch gereicht, tatsächlich, weil... Diese Magie, ich glaube, ich war noch voll in dieser Magie von der Lagunenroute, weil die Lagunenroute hat all meine Erwartungen komplett übertroffen und ins Nirvana versetzt. So hätte ich niemals gedacht, dass sowas in der Realität möglich ist.
Ja.
Und da war ein bisschen mehr authentische Magie.
Ja.
In Uyuni, muss ich sagen, war auch meine Erwartung, ich hatte jetzt nicht so krass, beziehungsweise doch wahrscheinlich schon in unterbewusst mehr Erwartung, weil auf Social Media so viel geteilt dazu wird, sodass man eine gewisse Erwartungshaltung hat. Und dann, glaube ich, war so dieser erste Punkt, wo ich realisiert habe, krass, was eine Infrastruktur hier ist.
Ja.
So, alles durchgetaktet und auch diese Fahnen, die stehen ja gar nicht alleine irgendwo im Salz, dann direkt.
So ein bisschen Illusion wurde da genommen.
Genau, es war einfach.
Und man muss auch sagen,
Tourist,
ich glaube.
Ja, also anders, ja.
Anders und wenn man, wir auch mit der Phase, mit Atacama-Wüste und dann Lagunenroute und Co., das hast du schon gut gesagt, das hat natürlich das Maßstab ganz schön nach oben versetzt, was so das Krasse und Faszinierende oder das, was wo man sich wundert, setzt. Und danach hat man sich doch auch schon ganz schön stark nach ein bisschen Infrastruktur, Bäume, Tiere, Obst und Gemüse gesehnt.
Und du meinst Frisches oder Infrastruktur?
Frisches.
Meinst du Infrastruktur oder meinst du einfach nur niedrigere Höhe und...
Ja, genau, all das.
Okay, ja, weil Infrastruktur und dann denkst du Tiere.
Und deswegen ist dann eher so, ist die Salzwüste nochmal so ein geiler Zwischenstep, um dann weiter in Bolivien reinzufahren.
Genau, wenn man vom Süden kommt. Weil
vom
wir kommen
Süden, wo wir jetzt gerade sind. Wo wir jetzt gerade sind, Leute, das ist...
Unfassbar.
Boah, es ist
unfassbar. Vor allem
so
war
heftig.
Das Zufall. Also wir müssen ehrlich sagen, wir sind nach Bolivien eingereist und wussten Lagunenroute Uyuni. Was wir danach machen, worauf wir uns einlassen. und dann haben wir doch noch mal kurz gesagt, weil wir auch so geguckt haben, wir haben ja schon so ein bisschen ungefähr so eine zeitliche Folge, was wir gerne machen wollen oder wann wir gerne wo sein würden. Einfach auch wegen den Jahreszeiten und Co. Und dann haben wir geguckt, ach komm, auch mit dem Sprit oder Diesel, Sprit, Kraftstoff, ja, wird eh scheiße und kompliziert in Bolivien, ja, weil man hier nichts bekommt. Und
ja,
und weil's
nicht
halt
nur das. Also wir haben ja sogar mitbekommen, weil es auch Schrott ist, ja. Also Schrott, und das haben wir im Nachhinein mitbekommen eigentlich eher.
Ja, als wir schon drin waren.
Als wir schon drin waren, dass wir gerade, also dass wir wussten, dass politische Unruhen da sind, aber dass aufgrund dessen Straßen mehrere Tage lang gesperrt werden.
Ja.
Die machen Straßenblockaden und da geht nichts dran vorbei, weil wenn du in sollst der Blockade nicht, bist, ne? Genau, und einfach da stehst, alles gut, dir passiert gar nichts, ist super sicher.
Ja.
Wenn du aber diese Blockade umgehen willst, dann brennt der Ofen.
Ja.
Dann wird das Volk richtig stinkig und dann kannst du richtig, richtig Probleme bekommen. Und ja, wir sind einfach mal blind, sogar noch in der Nacht, einfach durch Bolivien gefahren.
Ja, wir hatten ein enormes Glück. Also wir haben wirklich ganz spontan entschlossen, dass wir Sucre machen.
Ja.
Und dass wir dann hoch eigentlich, dazu kommen wir gleich, nach Cochabamba fahren.
Ja.
Und von dort aus dann weiter nach La Paz und dann noch ganz gemütlich La Paz anschauen.
Ja, genau.
Und dann nach Peru einfahren. Genau, ja. Also wir dachten wirklich, weil von der Natur her, haben wir es sehr genossen und wir hatten jetzt auch sehr viele Naturerlebnisse.
Ja.
Wir haben uns jetzt nach so ein bisschen mehr Stadt gesehnt, mhm, und nach diesen krassen Naturerlebnissen in Bolivien wollten wir jetzt auch in die bolivianische Kultur reingehen. Und da dachten wir, Stadt ist natürlich da das Beste.
Ja.
Also, und deswegen nach Sucre. Wir hatten ein großes Glück. Wir haben einen Tag, wir haben 330 Kilometer, wir haben 10 Stunden gebraucht. Ey,
ja,
es war echt heftig.
Vorstellen. Stell dir mal, wie die Straßen waren. Also kurvig,
unfassbar,
alles bergig. Durchgehend.
Kurvig einfach.
Man fährt stundenlang wie ein Pass. Also durchgehend Passstimmung.
Nur Pass, ja. Aber wunderschön. Also
wunderschön.
Also selbst da war ich so, boah, es kann ja jetzt nicht krasser werden von der Natur.
Ja.
Und selbst das war so krass und schön. Also Bolivien ist so
abnormal. Weißt du, wie wir geguckt haben?
Oh, die Bäume, ja.
Giftgrün sahen die aus. Und
ja,
wir haben beide gestarrt, ey. Beinahe einen Unfall gemacht.
Es ist echt so.
Es ist einfach und so toll und diese Umgebung, diese Weite auch in Bolivien,
ja,
also dieses Naturspektakel geht in Bolivien tatsächlich weiter. Es ist nicht punktuell, es ist bis jetzt großflächig. Und
das ganze Land bis jetzt, okay, wir haben noch nicht das ganze Land gesehen,
ja,
aber trotzdem, es ist so unfassbar.
Ja, einfach wunderschön und wir haben das Riesenglück auch, dass wir hier auf einem Campingplatz in Sucre eigentlich fast mitten in der Stadt sind und trotzdem unsere Ruhe haben und alles zu Fuß erreichen können. Also einfach mega, mega, mega cool.
Das ist wirklich super genial. Wir haben es nämlich dann echt glücklicherweise hierher geschafft. Und hier auf dem Campingplatz haben wir dann wieder ein paar Overlander. Dadurch, dass es halt nur eine Möglichkeit gibt, in der Stadt zu bleiben. Es gibt auch sonst keine Campingplätze. Ne? Es ist nicht so, dass es in Bolivien überhaupt Campingplätze gibt. Das
ja,
gibt es eigentlich gar nicht. Das ist eine absolute Ausnahme. Und da haben wir Overlander getroffen und die haben dann uns ein bisschen aufgeklärt, weil wir haben auch so gefragt, ja, von wo kommt ihr, von da? Und dann haben die, das ist also die meisten eigentlich alle sind in den Süden gefahren, ne? Wir,
mhm,
sind die Einzigen, die in die andere Richtung gefahren sind,
ja,
die dann so, oh, in Peru fängt auch die Regenzeit an, deswegen fahren wir in den Süden und wir so.
Ja, wir fahren in den Norden.
Wir so, es gibt eine Regenzeit in Peru, ups, merkt man daran, dass
neues
wir immer nur Land für Land fahren.
Hey.
Genau, und wir so, oh shit, wird spannend. Und dann haben die uns auch erzählt mit den Straßensperren und haben uns dann eine Internetseite, also eine Webseite weitergeleitet,
ja,
was ganz nice ist, wo man die aktiven, registrierten,
ja,
Straßensperren sieht und wir dann so, okay, Cochabamba,
streichen wir,
weil da ist alles drumherum. Also uns hat auch eine von hier gesagt, dass wenn du da jetzt hochfährst, dass da mindestens 5 Roadblocks,
ja,
sind.
Ja.
Und du eigentlich teilweise Roadblocks, da sprechen wir auch von Tagen. Also
ja,
sprechen nicht nur warten bis abends,
genau,
und abends machen die auf, sondern
nee,
es geht wirklich
Tage,
um mehrere Tage.
Und dann kriegt man kein Diesel, also in unserem Fall Diesel, auch dann drin. Natürlich stehen die Diesel-LKWs, wo ich schon an Tank,
ja,
stehen, kein Diesel ist auch in diesen Roadblocks, heißt da irgendwie mehrere
darum
Wochen
geht's ja
nichts.
Am Ende.
Und darum geht es dann, genau, das ist ja einer der Hauptgründe, um das System lahmzulegen, damit das System sich bewegt. Das ist ja so deren Gedanke.
Mhm.
Also richtig krasse Zustände und einfach auch gerade keine Zeit, um als Tourist einfach rumzudingeln, denn es geht denen wirklich auch um ganz ernsthafte Dinge. Deswegen werden wir uns auf direkterem Wege nach Peru machen.
Genau, wir werden nämlich leider auch La Paz auslassen.
Ja.
Wir haben uns da auch sehr, sehr drauf gefreut irgendwie. Wir werden da allerdings drumherum fahren. Das hat allerdings noch einen Grund, denn die politischen Unruhen sind, so wie ich es jetzt richtig verstanden habe, oder
mhm,
da, da wollten wir uns auf jeden Fall nochmal mehr einlesen, aber vielleicht habt ihr auch mehr Input oder habt irgendwie Verbindungen zu Bolivien. Schreibt
mhm,
uns sehr, sehr gerne Nachrichten, weil ich finde, auch ich lese dahingehend auch sehr lieber spanische Nachrichten, weil man da
ja,
einfach mehr mitkriegt.
Ja.
Also beziehungsweise landeseigene Nachrichten.
Ja.
Da muss man natürlich auch gucken, was ist von wem, weil man hat natürlich nicht so ein gutes Gefühl in Deutschland, was ist unabhängiger, was ist nicht abhängig.
Ja.
Ist natürlich schwierig, deswegen tauschen wir uns auch oft direkt mit Einheimischen aus. Die haben uns halt gesagt, dass der dass die Wahlen anscheinend manipuliert worden sind,
ja,
von
das
dem
kam raus.
Präsident und das
genau,
kam raus, der hat sich schon abgesetzt und die Bevölkerung.
Der ist im Exil irgendwie genau,
ja,
außerhalb, also ganz wilde Geschichten.
Und die Bevölkerung ist natürlich übelst sauer und dementsprechend gibt es halt auch einige Unruhen in La Paz. die es halt mit Auto einfach schwierig machen. Also ich glaube, man muss sich keine Sorgen machen, wenn man mit dem Flugzeug dahin reist als Tourist und. Das wird sich wahrscheinlich relativ punktuell in irgendwelchen Brennpunkten teilweise abspielen, die Unruhen, wo man dann auch Bescheid weiß, wenn man sich da vielleicht auch mit dem Hotel und so weiter auseinandersetzt.
Ja.
Aber eben dadurch, dass es sowieso schon schwierig ist, mit dem Auto unterwegs zu sein in Bolivien, macht es das jetzt noch schwerer. Und ganz ehrlich, ich bin so begeistert von Bolivien. Also hätte ich niemals gedacht, das übertrifft alle meine Erwartungen.
Ja.
Aber ich schreibe es in dem Sinne dann auch gerne auf meine Liste von, wenn wir irgendwie nach Südamerika reisen, kommen wir gerne nochmal hierher.
Total, das ist voll der
Plan. Und dann vielleicht
ohne
Camper.
Weil die Menschen, alles ist einfach so toll und so schön und man fühlt sich so wohl auch hier in Sucre. Deswegen werden wir hier in Sucre auch nochmal ein paar Tage genießen. Wir werden nochmal, also heute waren wir schon auf dem Markt und sowas und haben so geile Sachen gegessen und lecker und guten Kaffee und alles Mögliche. Das werden wir in den nächsten Tagen nochmal ein bisschen intensivieren.
Wir werden gut essen, Leute. Wir werden nicht mehr kochen, das ist klar.
Wir lassen uns hier nochmal richtig, richtig gut gehen, bevor das Abenteuer weitergeht und dann, vermutlich, weiß ich, 4-5 Tage bleiben wir noch hier oder so.
Ich denke ja, wenn nicht sogar eine Woche oder so,
ich weiß nicht.
Also wir werden hier schon länger bleiben und das auch einfach genießen und hier auch nochmal Dinge abarbeiten, denn tatsächlich unser Arbeitspensum halt eben dadurch, dass wir halt echt so aus dem Leben geschossen waren, körperlich auch nochmal stärker gestiegen. Wir haben zusätzlich auch eine andere Entscheidung getroffen, ne, wo wir auch dachten, das teilen wir einfach mit euch. Also wir haben ja auch Unterstützung, zum Beispiel was Management angeht. Und da haben wir dann auch für uns, also da haben sich einfach ein paar Dinge geändert. Ihr wisst ja zum Beispiel auch, dass wir Estel Mar nicht mehr haben. Wir haben jetzt mehr Kapazitäten und haben dementsprechend, also ne, beim Arbeiten sagt man manchmal, Outsourcen ist einfach schlau. Wir hatten weniger Kapazitäten und konnten uns halt schlecht selbst managen, was Anfragen anging. Und jetzt sind wir halt an dem Punkt, wo wir sagen, wir haben die Kapazität wieder und möchten auch einfach wissen, was so in der Branche so abgeht, weil wir das einfach lieben. Und wir lieben es auch einfach, direkt mit Brands zusammenzuarbeiten. Wir haben tausende Ideen und uns liegt es halt auch einfach so am Herzen, was wir euch zeigen und mit welchen Brands, welche Produkte. Und wir haben ja super individuelle Zusammenarbeiten, zum Beispiel mit Decathlon gehabt, ne?
Ja,
damals mit deiner Bikepacking-Tour.
Ganz tolle Sachen, richtig. Und auch in der Zukunft haben wir so geile Ideen, was man vielleicht machen könnte.
Genau.
Und das haben wir es jetzt alles in unsere Hand genommen und werden da
ab November,
auf beruflichen
ne?
Wegen sind wir jetzt eigentlich da unterstützungslos, kann man so sagen. Klingt sehr negativ. Nein, wir haben alles jetzt wieder in der eigenen Hand, wo wir einfach auch extrem viel Bock drauf haben und dadurch auch viel individuellere Sachen auch umsetzen können. Und bin gespannt, können wir noch nicht viel zu sagen. Können vielleicht später mal da was drüber berichten, was sich verändern wird tatsächlich.
Genau.
Aber da freuen wir uns auch sehr drauf, ja.
Deswegen an dieser Stelle auch sehr, sehr gerne, falls ihr irgendwas Cooles habt auch, ne, wo ihr sagt, hey, das könntet ihr euch gut irgendwie bei uns vorstellen oder wollt ihr das irgendwie mal testen oder, ne. Also, falls ihr da irgendwie denkt, ihr habt dann ein Match oder kennt irgendjemanden, dann lasst es uns sehr gerne wissen. Schreibt uns an unsere E-Mail oder schreibt uns erstmal gerne auch per Instagram über eine Direktnachricht. Geht sehr gerne bei uns mit uns in den Austausch. Wir haben wirklich Bock, individuelle Sachen umzusetzen, sage ich jetzt mal. Bei uns ist einfach absolutes No-Go, ist irgendwas abarbeiten.
Richtig.
Ne? Also zusammenarbeiten und Produktplatzierung abarbeiten. Entweder nehmen wir etwas an, weil wir total nostalgisch sind und sagen, boah, krass, das erinnert uns an etwas. Entweder, oder es ist total praktisch auch einfach. Ich meine, alles, was wir bei uns in Defi haben, ganz ehrlich, das können wir nur zum Himmel loben, weil hier ist einfach kein Platz für Dinge, die wir nicht geil finden.
Ja, und wir haben trotzdem alles.
Ja.
Deswegen, also wir können ja das, was wir dabei haben, ist einfach alles, was wir zum Leben benötigen. Und das war alles auch sehr, sehr ausgesucht.
Ja, und das ändert sich bei uns jetzt halt auch. Deswegen hat sich in den letzten Wochen viel, es hat sich viel getan in den letzten Wochen, was das angeht. Und dementsprechend müssen wir auch ehrlich sagen, genießen wir halt eben, dass wir jetzt hier auch mal kurz da sein können, weil solche Umstellungen brauchen auch Zeit. Und wir sind halt, sage ich jetzt mal, am Reisen und am Arbeiten. Das ist einfach eine Kombination, die wir auch sehr gerne mögen. Aber dementsprechend müssen wir persönlich auch manchmal lernen, so dass wir uns zurücknehmen und dass wir sagen, nee, so heute ist kein Marktbesuch oder heute gehen wir nicht die Stadt erkunden, sondern heute ist wirklich halt Arbeitstag.
So ist es.
Und dann bestellen wir vielleicht einfach Essen und dafür geht es dann am nächsten Tag wieder.
Das ist auch geil.
Los. Ist auch nice, genau, ist doch mega. Also das ist so, wie wir es wollten, wie
aber
wir es erträumt haben.
Was denn? Ich habe noch eine Mango vom Markt.
Hast du noch eine Mango?
Ja, die schäle ich jetzt.
Wir haben gestern da einfach drei Avocados verschiedene gekauft. Die waren auch gut. Die haben wir aber heute Morgen alle gesnackt.
Drei verschiedene Sorten gekauft und 8 Stück, um ehrlich zu sein.
Die waren so gut.
Die haben wir alle gegessen. Aber heute gibt's Mango. Heute ist Mango-Party.
Heute ist
gestern
Mango-Day.
War Avocado-Party.
Was essen wir eigentlich heute Abend, bitte?
Mango.
Mango? Ich hatte eigentlich heute, weil wir uns schon so vollgeschlagen haben, auf dem Markt irgendwie so Rahmen, einfach so brühemäßig irgendwas.
Ja,
so ganz einfach.
Wir machen Mango. Wir machen Mango-Brühe.
Mango, ja, die Mango gibt's als Nachtisch, Mensch. Schaffst du nur die Mango?
Die gibt's als Vorspeise.
ein Mango zum Abendessen, sorry, da bin ich verfressener als du.
Also. Ich mach jetzt Mango.
Dann machst du Mango und trinkst du noch diesen Sirupwein.
Den schlechten Wein.
Ihr wisst ja, wir lieben Wein, aber er hat ja so einen bolivianischen Wein ohne, da steht noch nicht mal irgendeine Rebe drauf. Leute,
also das sagt alles. Ich bin mir aber so langsam sicher, Südamerika kann kein Wein.
Oh, das ist eine harte Aussage.
Ist eine harte Aussage, aber
ich habe leider auch noch keinen südamerikanischen Wein hier noch nicht getrunken. Ich bin leider auch enttäuscht. Also,
wir sind auf der Suche, wir haben schon viele probiert. Und auch jede Preisklasse, jeder.
Wir müssen Italien.
Italien ist einfach geil. Italien. So, jetzt aber Mango-Time. So,
genau, Leute, haben wir Hunger oder haben wir Hunger? Wir hoffen, wir haben euch keinen Hunger gemacht, beziehungsweise wir können auch gerne mal öfters über, nachdem wir haben vielleicht vorher einen Kochkurs in Bolivien zu machen.
Das wird auch
da werden wir euch berichten, auf eure Empfehlung hin. Aber ja, wir essen jetzt einfach erstmal. Aber wenn wir euch dann, ich hoffe, wir machen euch dann nicht so viel Hunger. Nee. Vergesst nicht, dem Podcast 5 Sterne zu geben. Darüber freuen wir uns so, 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 so sehr. Wir sind auch schon fast bei 1000 Bewertungen, Leute. Das ist so crazy. Ihr dürft dem Podcast sehr gerne folgen, dann verpasst ihr keine Episode-Folge. Und wir hoffen, dass wir jetzt ab jetzt wieder regelmäßiger am Montag da sind und uns nichts nächste Woche aus dem Leben kickt.
Mach keine falsche Versprechen. Wir geben
ich habe mich immerhin entschuldigt, du hast dich nicht mal entschuldigt.
Es tut mir an der Stelle auch leid.
Ja, so lange hast du jetzt gebraucht, einen ganzen Podcast.
Ja.
Alles klar.
Besser nie als.
Sehr gut, hast du auch recht. Könnt ihr ja mal schreiben, ob ihr das damit abnimmt oder nicht.
Auf jeden Fall einen schönen Abend oder Mittag oder wann auch immer ihr es hört. Wir haben ja ein paar Nachrichten bekommen. Manche hören zum Putzen, manche auf dem Fahrrad.
Ich liebe das, mache ich auch bei Podcasts.
Einfach voll gerne. Also in dem Moment einfach einen wunderschönen Tag, wunderschöne Zeit.
Und wir hören uns nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Bis bald.
Tschüss.
Ciao.